Herzlich willkommen beim DMW-Podcast. Diese Woche Alopezie bei Krebstherapie. Traumatisch und stigmatisierend. Viele Patienten mit einer Krebsdiagnose fürchten sich vor einer Chemotherapie. Neben der Angst vor Schmerzen und Übelkeit bereitet den meisten vor allem der Haarverlust große Probleme. Gibt es Möglichkeiten, den Haarausfall zu verhindern oder einzudämmen? Und wie kann man lernen, mit dem Haarverlust umzugehen? Auch wenn eine Chemotherapie zahlreiche Nebenwirkungen hat, viele Patienten fürchten sich am meisten vor dem Haarverlust, der häufig damit einhergeht. Für Patientinnen ist der Haarausfall ein deutlich einschneidenderes Erlebnis, denn bei Frauen tritt eine natürliche Alopezie, anders als bei Männern, sehr selten auf und das Kopfhaar wird mit Weiblichkeit und sexueller Attraktivität assoziiert. Für knapp die Hälfte der Patientinnen ist daher die Alopezie während einer Chemotherapie das traumatischste Ereignis und rund 8% lehnen aus genau diesem Grund eine Chemotherapie ab. Haarausfall während einer Krebsbehandlung ist eine sehr wichtige, unerwünschte Arzneimittelwirkung, da dies die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten deutlich beeinträchtigt, weiß der Onkologe Professor Patrick Schöfsky, der an der Universitätsklinik Leuven in Belgien das Department für allgemeine internistische Onkologie und das Labor für experimentelle Onkologie leitet. Die Patienten sind über den Haarausfall meist sehr beunruhigt, doch immerhin ist dieser reversibel. Als behandelnder Onkologe ist man da vielmehr über die nicht reversiblen Nebenwirkungen, wie etwa die Kardiotoxizität durch Anthrazykline oder aber lebensbedrohliche Situationen wie das neutropene Fieber besorgt, erklärt Schöfsky. Doch der Haarausfall ist im Gegensatz zu anderen Nebenwirkungen durch die medikamentöse Tumortherapie für alle von außen gut sichtbar und eine Art Stigma der Chemotherapie.
Zum Haarausfall kommt es, da Zytostatika vorwiegend auf schnell wachsende und sich häufig teilende Zellen wirken, weshalb sie unter anderem auch Haarwurzelzellen schädigen. Haare wachsen pro Tag etwa 0,25 Millimeter. Etwa 90% der Haarfollikelzellen befinden sich in der besonders sensiblen Teilungs- oder Wachstumsphase. Die genauen Mechanismen der chemotherapiebedingten Alopezie sind allerdings noch nicht geklärt. Der durch die Chemotherapie ausgelöste Haarausfall beginnt nach etwa 1 bis 3 Wochen, um dann nach 1 bis 3 Monaten seinen Höhepunkt zu erreichen. In der Regel ist die Alopezie voll reversibel, da die Haarfollikel nicht zerstört werden und etwa 1/4 bis 1/2 Jahr nach Abschluss der Therapie beginnen die Haare wieder zu wachsen. In seltenen Fällen kann es jedoch auch zu einem dauerhaften Haarverlust kommen, was unter anderem für Anthrazykline, Taxane oder Platinderivate beschrieben ist, am häufigsten jedoch für Busulfan. In der Regel ist es aber so, dass die Haare nach einer Chemotherapie wieder nachwachsen, was bei einer Radiotherapie allerdings nicht immer der Fall ist, erläutert Schöfsky. Gelegentlich ist der Haarwuchs aber nicht sofort so wie zuvor. Die Haarstruktur kann zunächst anders sein als vor der Chemotherapie, also beispielsweise wie ungekämmt wirken. Sie normalisiert sich aber in der Regel später wieder. Einige Patienten klagen aber nach einer Chemotherapie über dünneres Haar. Insgesamt unterliegen Dauer und Ausmaß einer Alopezie und der Chemotherapie großen Schwankungen und sind in erster Linie von den verwendeten Substanzen, aber auch vom Chemotherapieschema abhängig. Unterscheiden muss man den alleinigen Verlust der Kopfbehaarung von einer kompletten Alopezie, bei der die gesamte Körperbehaarung einschließlich Schamhaaren, Barthaaren, Augenbrauen und Wimpern verloren geht. Am häufigsten kommt es bei taxanhaltigen Schemata zu einem Haarverlust, gefolgt von Topoisomerase-Inhibitoren wie Doxorubicin und Alkylantien wie Cyclophosphamid. Seltener tritt eine Alopezie dagegen bei Antimetaboliten wie 5-Fluorouracil auf. Werden verschiedene Substanzen zu einem Therapieschema kombiniert, ist der Haarverlust in der Regel ausgeprägter als bei der Gabe von Einzelsubstanzen. Man kann den Haarverlust ein wenig beeinflussen, indem man entsprechende Substanzen mit niedrigerem Alopezierisiko für das Therapieschema verwendet oder aber Maßnahmen wie die Kopfhautkühlung anwendet, die allerdings nur in ausgewählten Fällen eine Indikation hat und zudem ein niedriges Evidenzniveau besitzt, erklärt Schöfsky. Bei dieser Methode, auch Scalp Cooling genannt, wird versucht, durch eine lokale Hypothermie eine Vasokonstriktion zu erzeugen, die über einen verminderten Blutfluss die Konzentration des Chemotherapeutikums am Haarfollikel reduzieren soll. Durch den verminderten Zellumsatz soll zudem die Empfindlichkeit der Haarfollikel für die Medikamente gesenkt werden. Das Scalp Cooling ist die derzeit am besten untersuchte Methode zur Prophylaxe der Alopezie. In Studien konnte sie in etwa der Hälfte der Fälle einen positiven Effekt zeigen. Abhängig ist dieser aber unter anderem von der Art der verwendeten Chemotherapeutika, der Dauer der Anwendung und der eingesetzten Temperatur. Allerdings zeigte sich in einigen Studien bei dieser Methode eine erhöhte Rate von Kopfhautmetastasen.
Eine weitere Möglichkeit, um einem Haarverlust vorzubeugen oder diesen bestenfalls zu verhindern, sind Scalp-Tourniquets bzw. Scalp-Manschetten, die durch eine mechanische Verminderung des Blutflusses in den oberflächlichen Kopfhautgefäßen einen ähnlichen Effekt wie das Scalp-Cooling erzielen sollen. Darüber hinaus gibt es auch pharmakologische Ansätze, die sich bisher jedoch nicht als wirkungsvoll erwiesen haben und nur im Tiermodell zur Anwendung kamen. Methoden wie die lokale Gabe von Östrogenen, die sich beim androgenen Haarausfall als wirksam erwiesen hat, sind bei Patientinnen mit hormonrezeptorpositivem Mammakarzinom mit großer Vorsicht zu sehen. Zahlreiche weitere Substanzen wie Minoxidil, Calcitriol oder Cyclosporin A, bei dem als Nebenwirkung eine Hypertrichose beschrieben ist, wurden bisher ebenfalls untersucht, zeigten aber keine Effektivität. Wo also Maßnahmen zur Prophylaxe nicht richtig greifen, bleibt den meisten Patientinnen und Patienten nur die Möglichkeit, sich mit dem Problem auseinanderzusetzen und zu versuchen, dies in einer für sie möglichst akzeptablen Art und Weise zu bewältigen. Wichtig ist hierbei eine sorgfältige Aufklärung vor der Therapie, in der der Patient auch erfährt, ob der Haarverlust sämtliche Körperhaare oder nur die Kopfbehaarung betreffen kann. Ebenfalls sollte rechtzeitig an eine psycho-onkologische Betreuung gedacht und diese angeboten werden. Der Haarverlust durch eine Krebstherapie ist in der Laienvorstellung fest verankert und in der Regel deutlich angstbesetzt, sagt die Diplompsychologin Beate Hornemann, die am Universitätskrebszentrum am Uniklinikum Karl Gustav Carus der Technischen Universität Dresden den psychoonkologischen Dienst leitet. Nach ihrer Erfahrung wird der Haarverlust von den Patienten im Aufklärungsgespräch neben dem Komplex Übelkeit und Erbrechen am häufigsten angesprochen. Doch im Gegensatz zu einer mittlerweile sehr wirksamen Antiemese lässt sich gegen den Haarverlust in der Regel nichts unternehmen. Eine englische Studie konnte nachweisen, dass die Alopezie von beiden Geschlechtern als Schock und Stress erlebt wird und sowohl bei Männern als auch bei Frauen zu massiven Einschränkungen des Körperbilds führt, erläutert die Psycho-Onkologin. Große Probleme bereite vielen auch, dass sie durch den Haarverlust sofort für ihre gesamte Umwelt als Krebspatienten erkennbar sind. Das Hauptproblem, mit dem sich die Krebspatienten bezüglich der Alopezie an mich wenden, sind Ängste, berichtet Hornemann. Dazu gehöre die Angst vor einer Stigmatisierung im sozialen Umfeld, aber auch Angst vor der Offenbarung in der Familie oder Angst, dass die Partnerschaft scheitert, weil die Patienten eine Einbuße der Attraktivität befürchteten. Männer und Frauen empfinden den Haarverlust allerdings unterschiedlich und auch in verschiedenen Altersgruppen gibt es diesbezüglich Differenzen. So ist der Verlust der Kopf- und Körperbehaarung älteren Männern meist unangenehmer als jüngeren, was mit dem Männlichkeitsempfinden und dem gesellschaftlichen Modebild zu tun hat. Frauen wiederum empfinden den Verlust von Wimpern oder Augenbrauen dramatischer als den Verlust des Haupthaares, weil dann Gesichtsausdruck und Mimik befremdlich wirken können. Dies trifft auch hier vor allem auf die älteren Patientinnen zu, die eher mit dem Haarverlust hadern und häufiger mit depressiven Symptomen und sozialem Rückzug reagieren als jüngere Frauen. Denn diese orientieren sich öfter an Vorbildern aus der Medienlandschaft und sind dadurch offener und experimentierfreudiger, erklärt die Psycho-Onkologin.
Doch es gibt Bewältigungsstrategien und Hilfsmittel. So können sich Patientinnen bereits vor einer Chemotherapie, bei der mit einem Verlust der Haare zu rechnen ist, eine Perücke verordnen lassen. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen häufig die Kosten hierfür oder zahlen zumindest einen Zuschuss, wenn ein Arzt die Perücke verschreibt. Allerdings gibt es Unterschiede, sodass es sinnvoll ist, sich zuvor bei der Kasse bezüglich einer Kostenübernahme zu erkundigen. Bei Privatpatientinnen entscheidet meist der gewählte Tarif, ob die Kosten übernommen werden oder nicht. Schwieriger wird es bei Männern, bei denen nicht alle Krankenkassen und Versicherungen die Kosten für einen Haarersatz erstatten, da bei Männern altersbedingter Haarausfall normal und somit auch ein zeitlich begrenzter Haarverlust durch die Chemotherapie zumutbar sei. So die Argumentation. Allerdings entscheiden sich heutzutage ohnehin viele, vor allem jüngere Patientinnen und Patienten, für andere Möglichkeiten wie bunte Kopftücher oder Mützen. Wichtig ist, dass die Patientinnen und Patienten gut auf den Haarverlust und die darauffolgende kurzhaarige Zeit vorbereitet sind. denn dann kommen sie in der Regel auch besser damit klar, erklärt Hornemann. Keinesfalls dürfe man die Problematik mit Aussagen wie »Die Haare wachsen doch ohnehin schnell wieder nach« abwerten. Vielmehr sei es wichtig, einen verständnisvollen und wertschätzenden Umgang mit dem Verlusterlebnis zu zeigen. Größtenteils würden sich die Patientinnen und Patienten dann in der Folge an die Alopezie gewöhnen und auch an der Aussicht, dass diese nur vorübergehend ist, trösten. Um den Patienten so gut wie möglich im Umgang mit dem Haarverlust zu helfen, rät Hornemann auch zu einem Kontakt mit anderen Betroffenen. Außerdem sollten vor allem Patientinnen nicht zu einer Perücke gedrängt und sozialen Rückzugstendenzen rechtzeitig entgegengewirkt werden, empfiehlt sie. Und erfahrungsgemäß können auch ein spielerischer Umgang mit dem Problem und Humor ganz gut helfen. Das war der DMW-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Der Autor war Johannes Weiß aus Bad Kissingen. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere spannende Beiträge finden Sie wie immer in der aktuellen DMW oder unter www.thieme.de/dmw. Ihre DMW-Redaktion.